Breitband-Topic.
Ein Opfer sein. Das kann eigentlich niemand wollen. Und doch erfand eine populäre deutsche Bloggerin eine Opferidentität für sich. Ihre jüdische Familie sei im Holocaust umgekommen. Diese Identität verlieh den Worten der Bloggerin besonderes Gewicht. Es wurde auch immer wieder genannt, wenn sie über ihr Leben und ihre Arbeit sprach. Und jetzt haben Recherchen von Zeit und Spiegel gezeigt, die jüdische Familiengeschichte war komplett erfunden. Und sie täuschte damit nicht nur Leserinnen und Leser, sondern auch das Yad Vashem, die israelische Gedenkstätte an die Opfer des Holocausts. Viele Menschen fragen sich jetzt, warum? Auch wir in der Breitbandredaktion wollen diese Geschichte zum Anlass nehmen, um über Kommunikationsstrukturen und Auswirkungen von ausgedachten, aber auch realen oder als real empfundenen Opferidentitäten zu sprechen. Vor der Sendung habe ich deshalb mit dem Psychotherapeuten und Autor Jan Kalbitzer gesprochen und ihn gefragt, warum nehmen wir eigentlich eine Opferidentität an? Was versprechen wir uns davon?
Die Sache ist, es gibt ja verschiedene Ansätze. Die Soziologen würden vielleicht eher sagen, so eine Opferrolle gibt mir die Möglichkeit, einerseits Autorität einzunehmen. Ich bin immer persönlicher Experte oder Expertin für meine persönliche Opferrolle. Das heißt, ich kriege Autorität dadurch, dass ich sage, ich bin Opfer, ich bin betroffen. Es ist auch schwer, mit jemandem, der diese Opferrolle so einnimmt, zu diskutieren und zu sagen, bist du wirklich ein Opfer, weil dann manchmal die Rückmeldung kommt, du kannst das gar nicht einschätzen, wenn du selber nicht betroffen bist. Das heißt, da wird in den Geisteswissenschaften von so einer Form der Immunität gesprochen, also man macht sich immun. In der Psychologie und Psychiatrie sprechen wir von anderen Aspekten. Da gibt es zum Beispiel das Münchhausen-Syndrom, dass Menschen Symptome erfinden, um um Zuwendung zu kriegen durch Therapeuten. Oder auch das sogenannte Münchhausen bei Proxy-Syndrom, ein sehr dramatisches Symptom, wo Eltern zum Beispiel Symptome bei ihren Kindern verursachen oder erfinden, um mit denen dann immer wieder zum Arzt zu gehen und die Kinder teilweise sehr schmerzhaften Untersuchungen unterzogen werden. Das heißt, man muss das ein bisschen voneinander trennen. Das heißt, mein Blick als Psychiater auf so eine Debatte wäre, jeder, der sagt, ich bin Opfer, hat zunächst auch mal einen Anspruch darauf, so gesehen zu werden. Und dann muss man halt eben gucken, welche Bedeutung hat das für dich in deiner Rolle in der Diskussion? Kann das eine positive Rolle haben, dass du Aufmerksamkeit kriegst? Aber was hat das auch langfristig für Konsequenzen, dass du zum Beispiel nicht auf Augenhöhe diskutierst, weil du eben in der Opferrolle drin bist?
Was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen also diesem Vortäuschen einer realen und einer vielleicht ausgedachten Opferrolle? Also wenn man sagt, ich bin ein alter weißer Mann und ich fühle mich als Opfer in der Gesellschaft oder so.
Ich finde das als Psychiater erstmal interessant, dass da Leute sagen, ich fühle mich in dieser Rolle als Opfer und würde denen das erstmal auch nicht absprechen. Ich würde nur sagen, welche Bedeutung hat es denn für euch, wenn ihr euch in diese Opferrolle begebt, als Menschen, die sehr viel Macht haben, und wozu tut ihr das? Also eigentlich ist ja niemand gerne das Opfer. Das war auch eine lange Beleidigung. Und wenn man, viele Menschen versuchen das auch zu vermeiden, Opfer zu sein. Also wir haben oft Patienten, die ganz schlimme Sachen erlebt haben, die ihr Leben lang versuchen, bloß kein Opfer zu sein von irgendwas und versuchen das abzuwehren, weil es ja unangenehm ist, Opfer zu sein. Weil Opfer ist jemand, der ausgeliefert ist und ja, der richtig selber nicht Kontrolle haben kann. In dem Fall von Hochstaplern ist es jetzt vielleicht eine andere Berechtigung, von der man sprechen muss. Also was bewegt jemanden dazu zu sagen, ich erfinde eine gelogene Opfergeschichte? Also wie gesagt, das ist eher selten, dass Leute komplett das erfinden. Es ist eher so, dass Menschen sehr stark in der Opferrolle drin sind. Und was ich da sehe ist, es gab das in den Debatten in sozialen Medien über Depressionen zum Beispiel, Not Just Sad war das ein Hashtag, dass Menschen sehr davon profitiert haben, über ihre Depression zu sprechen, aber dann eben auch damit identifiziert waren. Das heißt, die kamen aus der Rolle auch gar nicht mehr so richtig raus. Und das ist dann das Problem nachher, was man hat, dass man sagt, ich habe ganz viele Follower bekommen, ich bin ganz wichtig geworden in der Debatte mit meiner Depression. Was ist denn mit mir, wenn ich die Depression nicht mehr habe? Kann ich erstmal drüber reden, okay, das und das hat mir geholfen, ich bin da rausgekommen, aber irgendwann verliert sich das wieder. Und dieser Verlust an Aufmerksamkeit, der ist dann relativ gravierend. Und das ist auch ein Problem bei der Opferrolle. Was passiert da mit den Leuten, wenn sie diese Aufmerksamkeit erstmal hatten? Das heißt, es entwickelt sich eine Abhängigkeit von dieser Rolle. Das ist hochproblematisch, in dieser Rolle so drin zu stecken und da nicht mehr rauszukommen.
Tragen wir als Gesellschaft, als Nutzerinnen und Nutzer vielleicht einen Schaden davon, wenn wir zu oft auf solche ausgedachten Opferidentitäten reinfallen? Also kann das zu so einer Art Abstumpfung führen, wenn wir immer wieder merken, diese Opferrolle, die ist komplett ausgedacht und ja, vielleicht führt das dann zu mehr Misstrauen untereinander, wenn wir uns gar nicht gegenseitig vertrauen können, dass wir tatsächlich vielleicht ja negative Erfahrungen erlebt haben, dass wir Nachteile haben. Könnte das so eine gesellschaftliche Debatte vielleicht stoppen oder negativ beeinflussen?
Ich glaube, es ist unumgänglich, dass wir das häufiger erleben werden, einfach durch das Internet, weil wir viel mehr von allem sehen. Menschen werden viel schneller aufgedeckt, weil sie sich nicht mehr so leicht verstecken können, wenn sie in ihrer realen Identität unterwegs sind. Und wir haben auch viel mehr Möglichkeiten, Menschen aufzudecken. Das war früher viel, viel schwieriger. Ich glaube, ein Problem ist, dass es viel schwieriger für Menschen ist, zu wissen, welchen Anforderungen in der Gesellschaft sie genügen müssen, um sich sicher zu fühlen. Also Menschen brauchen eine Nische, um sich psychisch wohlzufühlen. Sie brauchen einen Ort, wo sie sich kompetent fühlen, wo sie das Gefühl haben, ich werde nicht dauernd angegriffen, ich weiß, wie die Dinge hier um mich herum funktionieren. Und durch die Globalisierung und die ständige permanente Kommunikation in sozialen Medien verschwinden solche Nischen immer mehr. Und ein Phänomen, was wir sehen, ist, dass immer mehr Menschen Angst haben, Hochstapler zu sein, obwohl sie es gar nicht sind. Man nennt das Hochstapler-Syndrom, dass Menschen, die eigentlich ganz normal arbeiten, Angst haben, aufzufliegen für irgendwas. Das ist eine irrationale Angst. Das ist ganz interessant, weil gar nicht mehr klar ist, wann bin ich eigentlich kompetent in dieser Welt? Und natürlich gibt es Menschen, die von diesem System profitieren. Also gerade diese ganzen Berater, die im Internet sehr aktiv sind und ständig irgendwelche neuen Theorien haben, wie sich alles entwickelt und welche Gefahren da sind. Vieles davon ist frei erfunden. Die malen irgendwelche Gefahren an die Wand und Bedrohungen. Das ist völliger Unsinn. Und die leben davon, einfach Dinge vor sich hin zu erfinden und von der Hochstapelei, will ich mal sagen. Und ich glaube erstmal, dass es ganz gut ist, dass diese Dinge auffliegen. Wir sehen, dass es das gibt. Und da müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit unseren Überreaktionen um. Also auf Klaas Relotius, das war ein Journalist. Es war gut, dass er aufgeflogen ist. Es hat gute Auswirkungen auf den Journalismus, eine reinigende Wirkung auf dieses ganze Format Reportage. Und jetzt müssen wir uns auch wieder einkriegen und sagen, okay, aber es ist nicht der ganze Journalismus krank. Und wir müssen gucken, wie machen wir diesen Schritt gut, dass wir halt öfter Hochstapler aufdecken.
Die Aufdeckung von solchen erfundenen Opferidentitäten kann also auch eine Chance sein, wenn sie nicht nachhaltig unser Vertrauen in unsere gegenseitige Menschlichkeit in Zweifel zieht. Ich spreche mit dem Psychotherapeuten und Psychiater Jan Kalbitzer über die Opferidentität im Netz. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, hat erst das Netz oder genauer soziale Medien dafür gesorgt, dass Opferidentitäten sichtbar oder sichtbarer werden? Also waren vor Twitter und Facebook einfach viele Opfer unsichtbar?
Unsichtbar nicht unbedingt. Es gab früher auch Entwicklungen wie Demonstrationen, wo Menschen zusammengefunden haben und für ihre Rechte demonstriert haben. Aber es ist jetzt einfacher. Und das ist einer der wesentlichen positiven Effekte des Internets, dass Menschen, die Opfer von Ungerechtigkeit werden, Solidarität erfahren und andere Menschen finden, die sie unterstützen. Und vor allem auch, dass sie anfangen können, darüber zu sprechen. Oft gibt es ein ganz großes Problem, dass die Menschen sich schämen, darüber zu sprechen, deswegen keine Anklage erheben oder auch mit Angehörigen nicht darüber reden. Und zu sehen, dass es ganz viele gibt, macht es leichter, darüber zu sprechen. Das heißt, diese Bewegung halte ich für grundsätzlich erstmal für absolut positiv. Man muss natürlich sehen, dass nicht immer alle mit allem einverstanden sind. Dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, wir sind Opfer von etwas und sich dann solidarisieren und zu einer Bewegung zusammenschließen. Pegida war auch ein ähnliches Beispiel, die gesagt haben, wir sind Opfer von bestimmten Entwicklungen. Wie gehen wir damit um, dass viele verschiedene Gruppen das für sich beanspruchen, oft sogar entgegengesetzt?
Bei den alten weißen Männern und bei Pegida ist es ja so, diesen ja, Sorgen wird ja durchaus Gehör geschenkt. Also wir reden ja jetzt gerade auch über zum Beispiel die Sorgen und Ängste alter weißer Männer oder von Menschen im Osten, die auf die Straße gehen und sagen, wir fühlen uns bedroht durch Migration. Aber gleichzeitig würde ich sagen, zum Beispiel antimuslimischer Rassismus wird in Deutschland in sehr viel geringerem Maße thematisiert. Also diesen Menschen, diesen Betroffenen schenken wir gar nicht so viel Gehör, wie sie es vielleicht verdient hätten, aus meiner Perspektive
ja,
zumindest.
Ja, absolut.
Und da frage ich mich, ist das denn, also wird da nicht der Gedanke des Internets irgendwie so ad absurdum gefühlt, weil man denkt ja, das Internet, das demokratisiert vieles, es ermöglicht allen gleichmäßige Teilhabe, eigentlich müssten da alle Gehör finden, aber dann hören wir trotzdem eher die Sorgen von Pegida-Demonstranten, Demonstrantinnen und alten weißen Männern.
Eigentlich müssten wir sagen, pass auf, wir nehmen eure Sorgen ernst, dass ihr Menschen, die in Ostdeutschland auf dem Land leben, nicht richtig gehört werden. Ihr habt aber kein Recht, deswegen andere Minderheiten zu diskriminieren. Und wenn ihr das doch tut, ist eine Tabugrenze, die überschreitet, schämt euch. Hm. Dieses schämt euch funktioniert nicht mehr, weil es gerade im Internet und sozialen Medien manchmal vielleicht zu früh und zu heftig waren. Und dadurch reagieren viele Menschen überhaupt nicht mehr auf diese Tabubruchvorwürfe. Und das ist unser Problem. Unser Problem ist, dass wir die Sanktionsmittel übermäßig gebraucht haben. Und da müssen wir ein besseres Gleichgewicht finden, dass wir sagen, ja, wir nehmen jeden in seiner Opferrolle wahr, aber wenn Tabugrenzen überschritten werden, dann müssen wir adäquat darauf reagieren können. Und diese Sanktionsmittel fehlen uns gerade. Das sehe ich als viel größeres Problem, gar nicht so das Anerkennen der Opferrolle.
Mhm. Aber was ist jetzt, und da haben wir ja schon vorher kurz drüber gesprochen, wenn eben diese Opferrolle vielleicht auch überwunden wird und aber so wichtig geworden ist für die eigene Identität, mhm, dass man sie vielleicht gar nicht ablegen will, weil man eben als, ja, als Opfer bekannt wurde. Zum Beispiel bei Leuten, die über ihre Depression gesprochen haben, ja, und dann eben als Experte für Depressionen wahrgenommen werden.
Das ist ein großes Problem. Wenn die Opferrolle zum Markenkern wird, das ist ganz schwer, da wieder rauszukommen, weil es einfach ein riesen Aufmerksamkeitsboost ist. Und oft wird man auch abhängig von den sozialen Rückmeldungen. Soziales Feedback ist ja einer der größten Verstärker für Verhalten, die wir so haben. Also wenn ich irgendwas tue und ganz viele Leute finden das toll, dann mache ich das häufiger.
Was ich noch ganz spannend fände zu wissen, ist diese Opferdebatte, Opferdiskussion, hat die einen neuen Aspekt gewonnen durch soziale Netzwerke? Also zum Beispiel, indem ja soziale Netzwerke durch Algorithmen, durch Netzwerkeffekte vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf solche Debatten lenken? Oder sehen wir da einfach nur ganz klassische Mechanismen, die es auch vor sozialen Medien gab?
Nein, auf jeden Fall potenziert sich das sehr. Nicht bei jedem. Es gibt auch ganz viele Opfer, die überhaupt nicht gesehen werden, trotz Internet nicht. Aber manchmal, wenn sowas dann richtig Fahrt gewinnt, dann potenziert sich das viel mehr, als es das vielleicht ohne Internet getan hätte. Was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn wir Opferarbeit machen oder auch Täterarbeit, dann ist für uns ganz wichtig, dass die Menschen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dass man also die andere Person sieht. Gerade, dass ein Täter sieht, was dem Opfer passiert ist. Und ich denke, dass gerade wenn es um Übergriffe und sexuellen Missbrauch geht, es vielen Menschen viel leichter fällt, da negativ drauf zu reagieren, auf die MeToo-Debatte, und sagen, warum stellen die sich so an, was ist denn da los? Mhm. Und wenn sie der Person direkt gegenüber sitzen würden und die erleben würden, wäre ihnen das gar nicht möglich, so negativ darauf zu reagieren. Das heißt, wir haben einerseits eine positive Verstärkung durch das Internet, dass viel mehr Menschen das mitkriegen können und darauf reagieren können und es auch eine große Wucht entfalten kann, die gesellschaftlich wahnsinnigen Einfluss nehmen kann. Aber wir haben auch eben den negativen Effekt, dass Leute Debatten führen und das Individuum gar nicht in seiner eigenen Persönlichkeit so direkt sehen und viel härter vielleicht auch darauf reagieren, viel aggressiver. Und dass es deswegen auch wiederum zu einer großen Gefahr werden kann, jemand zu sein, der oder die im Internet über eine Opferrolle spricht, weil es dazu führen kann, dass man eine Riesenwucht gegen sich haben kann und vielleicht dann nicht so viel Unterstützung.
Und diese Antwort fand ich sehr interessant eigentlich, weil sie für mich erklärt, warum so viele Menschen in so vielen Debatten im Netz auch so roh und heftig reagieren auf die Geschichten anderer, die sagen, ich bin ein Opfer geworden. Und ich denke, unsere gegenseitige Menschlichkeit im Netz zu erkennen und zu akzeptieren, das ist jetzt vielleicht eine sehr alte Wahrheit in diesem Diskurs, aber auch eine, die wir uns immer wieder präsent machen sollten.